Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts war Sylt so etwas wie des Hamburgers und der Hamburgerin Lieblingsinsel. Der Weg dorthin war damals freilich noch beschwerlich, denn es handelte sich dabei zumindest zeitweise um einen Seeweg, wobei der Raddampfer vom Festlandhafen Heuerschleuse zum Inselhafen Munkmarsch sagenhafte 6 Stunden benötigte. So gab es bereits vor dem Ersten Weltkrieg Pläne zur deutlichen Verkürzung der Reise und zur Anbindung Sylts an das Festland einen Bahndamm zu errichten, die vehement beschleunigt wurden, nachdem infolge des Weltkrieges der Hafen Heuerschleuse und der Umsteigebahnhof Tondern dänisch geworden waren. 11 Kilometer Brücke galt es nun in das Wattenmeer zu setzen. Vom Stand dieses gewaltigen technischen Vorhabens unterrichtete seine Leserinnen und Leser am 30. September 1924 der Wandsbeker Bote und uns Rosa Loy.
Im Reiche des Blanken Hans. Ein Besuch bei dem Dammbauunternehmen nach Sylt. Von Habö Kardel. Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden, liegen die friesischen Inseln im Frieden. Und Zeugen weltenvernichtender Wut taucht hallig auf hallig aus fliehender Flut. Trutz, Blanke Hans! An diese Worte Detlef von Lilienkrons dachte ich, als ich mich anschickte, dem kühnen Werk einen Besuch abzustatten, das die friesische Inselwelt ihrem Frieden entreißen will, dem Dammbau von Klangsbüll nach der Insel Sylt. Wird die menschliche Kraft das Element bezwingen können, das alljährlich den Küstenbewohnern neue Beweise seiner ungebändigten Stärke gibt? Wird der Blanke Hans sich nicht eines Tages dafür rächen, dass der Mensch sich anschickt, seine Freiheit in Fesseln zu schlagen? Hat er doch schon einmal das begonnene Werk wieder vernichtet und die Arbeit vieler fleißiger Hände in einer einzigen Sturmnacht hinweggespült? Das war an demselben Tage, als in Reichsby in Nordschleswig der eben angelegte Deich zerbrach und eine Schar von Arbeitern von den Fluten überrascht wurde und ertrank. Aber der Mensch gibt trotz aller Misserfolge den Kampf an dem Meere nicht auf, und sowohl in Reichsby als auch in Klangsbüll hat man das Werk von Neuem aufgenommen. Dichte Herbstnebel lagen noch über dem schleswigschen Lande, als unser Auto zwecks einer von der Flensburger Handelskammer angeregten Besichtigung der Dammanlagen der Westküste zustrebte. Kurz hinter Nibül durchbrach die Sonne zum ersten Mal den grauen Dunstschleier und ließ die weite Marschlandschaft in ihrer ganzen Pracht vor unserem Auge erstehen. Rasch huschen die einzelnen Gehöfte vorüber, die wie Herrensitze mitten im Grün ihrer Wiesen liegen, und die sauberen Wirtshäuser an den Wegkreuzungen, die in dem klassischen Lande der warmen Getränke besonders zahlreich sind. Nun taucht der schlanke Kirchturm von Neugalmsbüll auf, und bald danach die weißgetünchte Emmelsbüller Kirche. Bei Klangsbüll ist der Ausgangspunkt des großen Dammes erreicht. Zunächst gibt es eine Fußwanderung über den Bahnkörper, der mit jedem Tage neue Massen von Material an die Stätte der Arbeit heranführt. Ein großes Pionierlager, so wie wir es aus der Kriegszeit her kennen, nur mit dem Unterschied, dass die Munition und der Stacheldraht fehlen, ist hier entstanden. Im Schutze des hohen Seedeiches lagern große Haufen von Kies und Steinen, hoch aufgeschichtete Balken, eiserne Träger und Berge von Faschinen, dazwischen ein mächtiger Park von Maschinen und Eisenbahnwagen, großen und kleinen. Vom Seedeich aus haben wir den ersten Überblick über den Damm und seine Umgebung. Der Deich selbst, der neue Wiedingharder Seedeich genannt, ist erst in diesem Jahre fertig geworden und hat dem Wattenmeer ein großes Stück fruchtbaren Landes abgerungen. Er umschließt ein Gebiet von etwa 200 Hektar und erhebt sich 7 Meter über dem Wasserstand der Nordsee. So wird das Land, das uns in den Sturmfluten des Mittelalters verloren gegangen ist, allmählich wieder gewonnen. Hier ist einem entschlossenen Willen die Möglichkeit gegeben, dem Meere ein Stück nach dem anderen abzuringen und durch friedliche Arbeit fruchtbares Neuland zu schaffen. Wie eine mächtige Schlange streckt sich der Damm schon weit in das Wattenmeer hinaus und weist mit seinem letzten Ausläufer hinüber nach der Halbinsel Morsum, wo er seinen Endpunkt erreichen soll. Viel ist schon in diesem Jahre erreicht, wenn man bedenkt, dass das ganze Werk im vorigen Jahr durch die rasenden Herbststürme vernichtet wurde. Man hatte damals das Meer unterschätzt. Nun geht man vorsichtiger und gründlicher zu Werke. Mächtige Granitsteine schützen die Böschung des Dammes gegen die nagende Meeresflut. Ein Zug nach dem anderen rollt mit Schlick beladen, der an anderer Stelle mit Hilfe großer Bagger dem Meeresboden entnommen wird. Auf winkligen Gleisen auf den Damm hinaus, wird entladen und fährt wieder zurück, um neue Massen heranzuholen. Der Damm soll die Höhe des Seedeiches und eine obere Breite von 11 Metern erreichen, um sowohl für eine Eisenbahnlinie als auch für eine Fahrstraße Platz zu bieten. Die Aufschüttungsarbeiten werden von der bekannten Firma Holzmann Frankfurt am Main ausgeführt. Die Bauleitung hat das Bauamt in Husum. Wir gehen hinaus auf den Damm. Einige marschieren auf der steinernen Böschung entlang, andere springen zwischen den Gleisen von Schwelle zu Schwelle oder balancieren auf den Gleisen entlang. 3,8 Kilometer liegt die äußerste Spitze des Dammes nun vom Festland entfernt. Hier treiben mächtige Dampfmaschinen 12 Meter lange Bohlen in den schlammigen Meeresgrund. Gilt es doch, an dieser Stelle das Osterley, eine tiefere Fahrrinne, zu überqueren. Das ist die letzte Arbeit dieses Jahres. Sie soll im Winter, abgesehen von der notwendigen Beaufsichtigung, ruhen, bis sie im Frühjahr wieder aufgenommen werden kann. Ein gewaltiges Werk ist mit dem Dammbau in Angriff genommen. Es gilt, eine mehr als 11 Kilometer lange feste Erdbrücke zu schaffen, die allen Gewalten des Meeres Trotz bieten muss. Schon jetzt sind 140.000 Kubikmeter Erde in den Warten aufgefahren und durch einen steinernen Schutzpanzer gesichert. Aus Schlesien und Sachsen werden die Feldsteine herangeschafft, während das Holz zum großen Teil aus Ostpreußen kommt. In der Hochsaison im Juni und Juli haben ständig 1.000 Arbeiter an dem Werke gearbeitet. Im nächsten Jahr soll auch in Sylt auf der Halbinsel Morsum bei Nösse die Arbeit aufgenommen werden, um dem am Festland begonnenen Werk entgegenzustreben. Immer weiter werden die beiden Arme sich ausstrecken, bis sie sich vereinigen können. Wann das geschehen wird, hängt davon ab, ob wieder eine höhere Gewalt in den ruhigen Fortgang des Werkes eingreift oder ob es gelingt, die Arbeit ohne Unterbrechung zu Ende zu führen. Wenn das Meer sich ruhig verhält, dürfte wohl nach 8 Jahren der erste Eisenbahnzug von dem Festland nach Sylt hinüberrollen. Bis dahin muss aber noch mancher Spatenstich getan werden. Für die schleswig-holsteinische Wirtschaft ist dieses Werk von allergrößter Bedeutung, denn die Versorgung des Weltbades Sylt mit seinem großen Bedarf während der Sommermonate werden nach Fertigstellung des Dammes die schleswigschen Städte besser und schneller übernehmen können als bisher. Außerdem wird die schöne Insel Sylt, nachdem sie durch die südlich Tondern gezogene Grenze für den deutschen Schleswiger fast unerreichbar geworden war, wieder ein gern aufgesuchtes Ausflugsziel werden können. Und noch etwas anderes darf nicht übersehen werden. Durch den Dammbau wird die Ausschlickung an der schleswigschen Westküste in starkem Maße gefördert werden, sodass die Kosten des Baus, die natürlich in die Millionen gehen, zum Teil durch das schnellere Tempo der Landgewinnung wettgemacht werden. Ehe wir von dieser Stätte schieden, um wieder landeinwärts zu fahren, sandten wir noch einmal einen Blick in die Weite. Nun lag dort drüben im klaren Sonnenglanz das Morsum Cliff, die Kirche von Kaitum und der Leuchtturm von Kampen. Das Cliff von Emmerlay und die niedrigen Dächer von Hoya. Und wir dachten daran, dass dazwischen eine Grenze liegt, die auch der letzte Grund dafür ist, dass dies große Werk in schwerer Zeit in Angriff genommen werden musste. Aber wir verzagen nicht. Das Werk vor unseren Augen predigte laut von deutschem Wagemut und ungebrochener deutscher Kraft.
Heutzutage einfach mit dem Deutschland-Ticket über den Hindenburgdamm und schon ist man auf Sylt und kann Austern schlemmen oder mitgebrachtes Dosenbier. Denn Sylt ist das, was man draus macht. Und Geschichtspodcasts sind so, wie du sie nutzt. Uns bestenfalls täglich. Also, bis morgen.
auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.